Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin und das ist der neue Backspin Stammtisch. Neue Woche, neues Glück. Bei mir Kevin Backspin.
Na du?
Na du. Wir sitzen auf unserer Terrasse. Es ist 30 Grad, die Sonne scheint. Das Team bereitet den Grillnachmittag vor, denn heute ist Verabschiedung von Praktikanten. Deswegen wird gegrillt. Grillst du eigentlich nachher? Also ist das eigentlich dann dir als Head of Redaktion, Head of Content eigentlich die Pflicht, dass du den Jungs nachher ein Würstchen und ein Steak und grillst und noch ein schönes krosses Baguette noch servierst und so als Dankeschön, oder?
Eigentlich ja, ne?
Ja.
Ja, ich dachte auch schon, ich werde wahrscheinlich grillen müssen. Es bringt mich natürlich schon wieder in den reinen Stress, weil ich so denke, oh Mann, ich fahre morgen in den Urlaub. Das ist mein erster Urlaub seit 2 Jahren und ich muss hier noch irgendwie zig Sachen machen.
Ja.
Und nachher spielt Madness im hier Groove City Record Store.
Aha.
For free. Und da dachte ich, eigentlich würde ich dann auch ganz gerne nochmal die Familie Döll kurz besuchen.
Aha.
Aber es wird alles schon wieder ein bisschen enger. Aber ich denke, um diesen Grill-Move komme ich nicht drum herum.
Du hast ja auch so einen ambitionierten, absurden Plan, Laptop nicht mit in den Urlaub zu nehmen.
Ja.
Da lache ich nur leise drüber.
Ja, werde ich einfach mal durchziehen dieses Mal.
Ja, viel Glück. Ich würde dir raten, ihn mitzunehmen. Du musst ihn nicht aufklappen, aber nimm ihn mit, glaub mir.
Ja, aber wenn er da ist, dann klappe ich ihn auf. Und das ist das Problem.
Nein, weißt du, ganz ehrlich, ganz ehrlich, Tipp für alle Selbstständigen da draußen. Die wahre Kunst ist es, es mitzunehmen und es nicht zu benutzen. Es dazulassen ist nämlich ein anderer Faktor. Dann merkst du nämlich doch Situationen, in denen du vielleicht doch müsstest und dann wird es kompliziert, weil du andere Wege finden musst, um zu müssen. Wenn du aber weißt, du kannst, aber du musst, du machst es nicht.
Ja.
Dann ist es auf jeden Fall ein größeres Zeichen von Willensstärke.
Ich habe da länger drüber nachgedacht und ich glaube, ich werde in diesen, ich weiß gar nicht, ich bin eine Woche weg oder so und es gibt ein paar Dinge zu klären, aber es sind alles Mails oder Anrufe. Und so richtig größeren technischen Aufwand brauche ich nicht, weil wir haben jetzt keine krassen Podcasts in der Warteschleife gerade, deswegen ist da so quasi eine 10-tägige Backspin-Podcast-Sommerpause.
Ja,
von der du gerade live erfahren hast.
Ja, genau. Gut zu wissen. Apropos, es gibt ja noch, ich brauche noch deine Hilfe bei einem Podcast-Format. Ne? Also es gibt noch das besagte Projekt, von dem ich, das ich schon mal angedeutet hatte.
Mhm.
Da brauche ich noch deine, das kommt auch noch auf deine Liste, da brauche ich heute noch deine Hilfe.
Okay.
Machen wir nachher.
Das kriegen wir hin. Du, Nico.
Ja.
Wir haben, also ich glaube, die Leute haben uns jetzt schon ein bisschen länger nicht gehört. Obwohl ein paar Schnelle haben uns vor 2 Wochen vielleicht gehört.
Ja, genau.
Und die nicht ganz so schnell haben uns zuletzt vor 4 Wochen gehört.
Und man fragt sich, warum hat man uns vor 2 Wochen nicht gehört?
Naja, man konnte uns eine ganze Stunde lang hören, glaube ich.
Hast du eigentlich durchnummeriert? Also ist es quasi die Lost-Folge?
Wir sind gerade bei Podcast, oh Gott, 121 oder 122. Aber wenn man jetzt mal durchzählen würde vom ersten Backspin-Podcast an bis hierhin, dann würde jemanden auffallen, ist doch einer zu wenig.
Ja, die Nummer fehlt. Welche Nummer fehlt?
119 fehlt.
119 fehlt. Fehlt aus, man kann das schon sagen, aus rechtlichen Gründen. Ne? Und ohne das Thema zu groß zu machen, es gibt eine, guck mal, und da geht es nämlich schon los. Eigentlich müssten wir ab jetzt jeden Podcast
im Konjunktiv
durchführen, um bestimmte mögliche rechtliche Schritte zu vermeiden. So gab es ja in den vergangenen Wochen ein paar Themen, wo kein Konjunktiv benutzt wurde, was wiederum dazu geführt hat, dass...
Selbst wenn der benutzt wurde, es wurde ja auch häufig aus meiner Sicht arbeitstechnisch alles einwandfrei gemacht.
Genau, trotzdem wurde da auf jeden Fall ein Kampf eröffnet und dieser Kampf hat dazu geführt, dass ich diese Folge, um die es geht, auch anwaltlicher Prüfungen habe unterziehen lassen und das Feedback darauf erst nach Veröffentlichung gekommen ist und dies dann wiederum dazu geführt hat, dass wir zur Prüfung und Korrektur sie nochmal runternehmen mussten und das ist dann irgendwann egal, weil sie wieder hochzuladen.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Risiko. Also ich habe dann so sehr viel drin herumgeschnibbelt, das Risiko war immer noch zu hoch.
Ja, genau. Und am Ende des Tages war es das von unserer Seite dann auch nicht mehr wert, das Ding in der Form hochzuladen. Zudem ist zu dem Thema von den Kollegen, werten und geschätzten Kollegen, auch sehr viel schon gemacht worden und gesagt worden, sodass wir uns dazu entschlossen hatten, sie nicht mehr zu veröffentlichen. Deswegen gehen wir jetzt in eine neue Runde, eine neue Folge mit neuen Themen und sehr viel gut gelaunten Kevin kurz vor seinem Urlaub.
Ja. Richtig, oder? Ja, ich hab Bock.
Ja, freut mich. Man merkt ja auch so ein kleines bisschen an. Das heißt aber, wir können, glaube ich, mit der ersten Kategorie anfangen. Wir arbeiten hier immer in 3 Kategorien.
Ja.
Die erste ist Releases. Mhm. Es gibt immer noch keine Jingles, ne? Das wird auch
nicht mehr, wir haben einen News-Jingle immer noch.
Ja, aber das ist noch nicht das, was ich mir vorstelle.
Da müssen wir Eigendynamik. Aber wir haben ja auch vor 2 Wochen da nochmal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, wo ich dachte, er wird sich immer melden. Aber gut, das Ding war jetzt nicht so lange online.
Ach, stimmt. Guck mal, weißt du, was ich auch am geilsten finden würde? Wenn man irgendwelche Vocal Cuts schaffen würde.
Das wäre geil. Letztens hat mich jemand angetwittert, wie man sagt. Und der hat mir allein für News hat er mir, glaube ich, 10 mögliche Vocal Cuts oder so
das vorgestellt. Hätte ich gerne. Ich möchte keinen Audio-Jingle, also, ich möchte einen Vocal Cut für die 3 Kategorien haben. Ja,
Leute, ich habe das retweetet. Da habt ihr 10 richtig geile Beispiele, wo ihr euch direkt mal austoben könnt, ohne großartig selber diggen zu müssen.
Irgendwas über Releases, es geht ja um Alben und Singles und so und die Charts, was auch immer. Sowas, darüber einen für News und einen für Backspin Inside. Aber wir fangen mit Releases an. Mhm. Ja, sag mal, welches Album ist denn das dich am meisten geprägt hat oder für dich am interessantesten war in den letzten Wochen?
Reden wir von den letzten Wochen oder wollen wir einfach mal jetzt den letzten Freitag oder so nehmen? Boah, das ist so schwierig. Ich glaube, es wäre was Internationales.
Na, warum?
Weil ich irgendwie die Releases aus den letzten Wochen fand ich okay. Also man hat auch viel Sommerloch gemerkt, bin ich der Meinung. Also man merkt, jetzt sind viele Festivals und so weiter und zum Herbst kommen dann wieder die Alben. Aber international fand ich Brockhampton interessant und Young Fuck sehr gut.
Gleich 2 auf einmal jetzt hier. Dann, aber
ja, erzähl mal. National Madness hat eine gute Platte gemacht. Wollen wir national anfangen, ist wahrscheinlich ein bisschen
interessant. Machen wir national. Aber dann ist die Madness-Platte ist ja das, fand ich auch.
Grown Man Rap einfach, finde ich interessant oder sehr gut einfach. Ist eine stabile, erwachsene Platte, die sich mit Ängsten und Sorgen und so weiter auseinandersetzt, die man haben kann, aber dabei nicht so den aggressiv gegenübertritt, sondern einfach mal ein bisschen selbstreflektierter ist und das gefällt mir sehr gut. Also man merkt, dass sich da lange Gedanken gemacht worden ist über das, was er da sagen möchte.
Dieses mit Grown Man Rap, wer hat das Wort eigentlich erfunden? Keine Ahnung, auf jeden Fall.
Ich tippe einfach mal auf Jay-Z.
Stimmt. Ist ja auch so ein Thema, das ist eine sehr gute Überleitung eigentlich, weil Jay-Z mit seinem letzten Album ja genau das gemacht hat, und da ist es so ein Generationsthema und bei uns ist ja auch ein paar Jahre dazwischen, aber wo du das Gefühl hast, Rap, der mich abholt und der mich mitnimmt auf eine Reise, das hatte ich, als ich jung war und damit in Kontakt gekommen bin, aber irgendwann verliert es einen zwischendurch und viel von dem, was aktuell passiert kann, spricht einfach nicht meine Sprache. Also, und das ist dann mal vollkommen wertfrei, wenn Zero Amero ein Album rausbringt, dann kann das einfach nicht meine Sprache sein. So,
Können wir gleich. Das ist auch schon nicht mehr meine Sprache.
Ja, genau. Und kurzer Ausflug nur zu ihm, so mit dem Album, machen wir danach, weil da gibt es noch ein anderes Thema drin, das vielleicht ganz interessant ist, dann bleibe ich dabei. Aber bei Madness, das stimmt schon voll. So. Man merkt aber auch, dass es halt von den ganzen Reichweiten und dem Umfang ist, auch Mucke ist, die auch jetzt gar nicht so, es ist nicht so ein riesen Mega-Pull da drauf, es ist nicht so, der Hype entsteht nicht, aber jeder, der es hört, und ich glaube, das ist so das Entscheidende dabei, es hören vielleicht nur 100 statt
ja, aber die, 1000, aber die 100, haben dann auch alle die Platte zu Hause stehen.
Genau, und die sind sich aber auch alle einig und klopfen sich gegenseitig auf die Schulter, wie gut und richtig das alles ist.
Ja, genau.
Und ich weiß auch nicht ganz genau, wie gut und richtig das wiederum ist, dass sich jeder im Kreis immer auf die Schulter klopft und sagt, das ist richtig gut. Ja, das ist ein klassischer
Circle Jerk. Das ja, ist so, genau. Mal, wir die Guten und dann mit dem Finger auf die Zero Elmeros zeigen und sagen, guck mal hier, die verstehe ich nicht.
Ja, genau.
Aber das hier, das verstehe ich und das finde ich gut.
Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Bewegung. Das ist das Gleiche wie damals. Also ich habe in meinem Leben bestimmt schon gefühlt 5000 Mal das Gespräch, Nico, du und Rap. Ja, früher habe ich auch Rap gehört, aber als da in Berlin so, nee, dann habe ich aufgehört. Dann habe ich Elektro-Jazz gehört oder so. Ja. Aber Beginner, ja. Und 5 Sterne Deluxe und so. Und Sammy
Nico,
Deluxe,
das mag ich. Wie häufig hast du schon Leuten in die Augen geguckt und gesagt oder gedacht so, oh nein, jetzt geht das wieder los. Jetzt muss ich mich der Diskussion stellen, ob ich hängen geblieben bin.
Wieso ich hängen geblieben?
Ja, weil du diesen ganzen Berlin-Quatsch noch mitgemacht hast und heute immer noch Rap hörst und nicht mehr...
Ja, aber das ist ja eher nicht umgekehrt. Nur das ist, nee, das ist ja doch eher umgekehrt.
Oder ist man dann noch beim Bule hängen geblieben?
Nee, hängen geblieben ist der mir erzählt, also das Gespräch ist ja andersrum. Ja. Ich bin ja der trotzdem erklären kann, warum ein Sufjan-Album die Rolle spielt, die sie spielt, oder warum Zero El Mero ein Album macht, mhm, und wie das zu klingen hat. Also ich finde, dass der Vergleich passt da überhaupt nicht. Weil das ist ja eher andersrum. Die fragen mich dann eher, was zur Hölle? Warum zur Hölle? Was? Warum? Das geht schon los. Warum Drake? So, warum nicht Gangsta? Oder so, ich habe keine Ahnung. Aber um zurück zum Album zu kommen, nur vielleicht noch die letzten ein, zwei Sätze dazu. Aber ich finde halt, das ist ein gutes Album. Es ist kein ich glaube, es fesselt, es kann dich nicht treiben, so, mhm, das ist vielleicht, es kann dich nicht auf eine Tanzfläche treiben, oder es gibt keine Hits, und es ist jetzt auch nicht wirklich das Album, das du, womit du Bock hast, bei 30 Grad durch die Stadt zu cruisen, Fenster runter und laut Musik hören. Mhm. Aber zuhören macht verdammt viel Spaß. Und entsprechend war auch das Gespräch, das ich da mit ihm geführt habe, als ich ihn in deiner Pampa bei diesem Festival besucht habe,
ja,
wo wir einen kleinen Spaziergang gemacht haben.
Ich habe ja auch mit ihm einen Podcast gemacht. Und
stimmt, du hast ja noch intimer gesprochen als ich. Ich bin ja nur übers Gelände gelatscht bei einem viel zu verspäteten Auftritt. Und trotzdem, glaube ich, war es ein netter Austausch. Aber bei dir war es ja noch ein bisschen intensiver, ne?
Ja, was intensiver. Wir saßen da halt zu zweit und haben da wirklich Raum und Platz für uns gehabt. Ich würde sagen, du bist am Ende, also wir haben viel über die Platte gesprochen, aber du bist am Ende schon nochmal privater gewesen mit ihm.
Ja, das ist...
Wenn du so ein, zwei Dinge angesprochen hast.
Ja, das ist mein Schlüssel, das ist mein Geheimrezept.
Ja.
Bei mir wird's persönlich. Das ist wie mit uns beiden hier im Podcast irgendwann.
Ja.
Ja. Ich gebe auch gerne Reisetipps, ob du Laptop mitnehmen solltest oder nicht. Und ich glaube, ja, wo geht's nochmal hin für dich in die Sonne?
Ich weiß nicht, ob Mallorca.
Ja, genau.
Mallorca, wir haben so eine Finca. Mit ein
paar, dann bin ich immer ehrlich gesagt ziemlich sicher, ist ein Zero El Mero Album dann doch etwas, was in Mallorca oder Finca gut funktionieren würde.
Also ich werde da in so einem Pool chillen mit so einem aufblasbaren Ding.
Ja.
So eine Woche lang hatte ich mir eigentlich vorgenommen, wirklich nur die Bücher, die über ein Jahr liegen bleiben, weil ich halt immer auf meinen Laptop glotze, mitzunehmen. Und jetzt sagt mir mein Chef, das kommt auch nochmal dazu, dass ich bitte meinen Laptop mitnehmen sollte, weil ich mir damit einen Gefallen tue, oder?
Nee, du hast mich nicht verstanden. Ich habe gesagt, du sollst den Laptop mitnehmen und ihn nicht öffnen. Das ist das Geheimnis.
Ich kann das nicht.
Ja, siehst du, dann bist du schwach.
Ja, dann bin ich vielleicht schwach. Nico, ich habe heute Morgen Blut gehustet. Das ist mir noch nie in meinem Leben passiert.
Jetzt wird's ernst.
Ja.
Warum?
Ich war letzte Woche doch krank und das sind noch Nachwehen. Und das hat mir zum ersten Mal mein
Ich könnte euch jetzt noch mal ganz hervorragend einen Dialog zusammenstellen aus dem Chef. Ich habe ganz ernsthaft. Ich habe eine Sprachnachricht von Kevin bekommen letzte Woche. Zwischendurch, als er krank war, da haben wir kurz ein paar Dinge besprochen. Und habe ich von ihm so eine Sprachnachricht bekommen. Und dieser Sprachnachricht, echt kein Witz, habe ich 10 Leuten erzählt ungefähr. Ne? In verschiedensten Varianten. In-house, außerhalb, Geschäftsführerebene, Familie, alles so. Ne? Und 10 von 10 haben sich so tot gelacht, dass ich mein so Hashtag Abmahnung, Hashtag okay, Prioritäten lenken Leben.
Das sind doch flache Hierarchie hier.
Ja, ist ja. Und das ist es ja. Das ist es ja. Ich glaube ganz ernsthaft, in 11 von 10 Fällen, wenn du diese Sprachnachricht an irgendeinen anderen Chef geschickt hättest, ich glaube, ich bin original der einzigste Typ, den du die schicken konntest und wo ein paar Lacher zurückgekommen sind.
Ey, nochmal.
Denk an deinen letzten Chef. Was wäre da passiert?
Ach, mein letzter Chef, Digga, den würde ich nicht mal privat eine Sprachnachricht schicken.
Stell dir mal vor, was passiert wäre, wenn er diese Nachricht von dir, wenn er das nur auf dem Flur gehört hätte.
Ja, das Ding ist, er hätte ja niemals diese Nachricht von mir bekommen, mein letzter Chef.
Ja, aber er hätte es auf dem Flur, das Gespräch belauscht.
Ach ja, gut, dann wäre halt... Dann hätten wir uns halt mal intensiver unterhalten, aber...
Abmahnung. Egal, wir schweifen vom Thema ab. Wir sind bei Zero El Mero und du in deiner kleinen Schwimminsel in deinem Pool. Das ist die Mucke dafür.
Nein. Also vielleicht ist es das, aber... doch
ich sag ja nicht, dass ich will es nicht machen.
Nicht für mich?
Nee, nicht, aber das ist genau dieses leichte, schnelle, das ist alles, das
ja, funktioniert, ich mein, nach Formel. Ja, ich meine, das ist halt das Debütalbum eines 19-jährigen Rappers. Also klar, wenn Leute gerade auf ihrer Abifahrt sind in Lorette oder so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da Zero El Mero über die Boxen ballert.
Ich liebe, und das ist ganz geil, diesen Satz, den wir aus der Review bei Lauti in die Recherche mit übernommen haben. Hätten Jesus und K1 während ihrer Royal Bunkerzeit Kinder bekommen, jemand wie Zero El Mero wäre dabei herausgekommen.
Ja, das ist fand ich auch sehr schön. Aber Zero El Mero, muss man auch sagen, der rappt technisch extrem stabil und deswegen ist der Vergleich mit K1 auch gar nicht so weit hergeholt. Und ich habe mich damit so ein bisschen beschäftigt und der float schon sehr stark und auch abwechslungsreich und was man so vielen seiner Altersgenossen vorwerfen kann, ist also auch dann irgendwie sehr, dass er im Gegensatz zu denen sehr viel Wert auf Technik legt, habe ich das Gefühl, und auch sehr sauber rappt. Und aber der hat mir inhaltlich zu wenig zu erzählen. Es geht halt die ganze Zeit um das Gleiche, es geht um Representen und Batzen und Mädels und das ist mir, und dass man es halt von unten nach oben geschafft hat, und das höre ich mir in komprimierter Form vielleicht hier und da mal gerne an. Einmal diese Stehauf-Geschichte aus From Nothing to Something, so, aber über 14 Tracks oder was weiß ich weiß gerade gar nicht, wie lang das Album ist.
Wahrscheinlich die guten 19 oder so. Aber genau, das ist der Punkt. Und da ist eine kleine Notiz drin, die ich ganz interessant finde, wo man eine Theorie aufstellen könnte. Ist auf Platz 13 geschartet. Mhm. Das ist ja schon fast ein Misserfolg.
Dadan ging letztens auch nur auf die 19. Wobei man ja denken sollte, das sind klassische, weil so viel über sie gesprochen wird und ihre Klickzahlen, dass man da mindestens Top 10, ja, Top 5 rechnen sollte, ne?
Ja, irgendwie ja, ne? Aber findest du, es gibt zu viel Mucke derart?
Nö, kann es zu viel Musik geben? Ich denke nicht. Es gibt vielleicht zu viel Musik derart, die sich durchsetzt. Da muss man sich aber auch fragen, warum setzt sie sich durch? Scheinbar ist die Nachfrage hoch genug. Deswegen kann ich nicht sagen, dass es zu viel Musik davon gibt. Nein. Weil mir wird dadurch ja keine Musik weggenommen.
Aber keine, also es gibt da nicht so wirklich die Übersättigung eines Marktes.
Doch, eine Übersättigung eines Marktes, den kann ich mir schon vorstellen. Weil wir jetzt sehr häufig ein gewisses Erfolgsmodell irgendwie beobachten konnten. Dass Rapper aus dem Nichts da waren und auf einmal waren die Videos aber auch dick und Autos und die immer gleichen Keywords, seien es Marken oder seien es Zeilen, die sich gegen Spotify richten, weil man mit Streaming so viel Geld macht und so weiter. Und ich meine, vielleicht ist jetzt einfach alles mal gesehen und gehört worden und es geht wieder ein bisschen zurück. Ich habe auch das Gefühl, dass in YouTube-Kommentaren unter gehypten Deutschrap-Songs, und wir reden dann wirklich so von den Top 5 Modus Mio-Tracks immer, dass es in den Kommentaren so langsam gefordert wird, dass da ein bisschen mehr passiert inhaltlich und auch soundtechnisch. Und das kann schon sein. Vielleicht ist es so wie damals, als Arco Berlin aufkam und nach 5 Jahren nach dem Herrschen von Arco Berlin in Deutschrap klang dann auf einmal auch alles nach Arco Berlin ziemlich schnell. Jeder wollte auf Straße machen und wollte irgendwie Image haben und wollte ähnlich funktionieren, wie Arco Berlin es getan hat. Dann irgendwann implodierte aber alles, weil Arco Berlin nichts Besonderes mehr war, sondern nur noch die Hervorstehenden aus sehr, sehr vielen Sidos und Bushidos. Und dann musste der Markt sich neu orientieren. Das war diese Zeit rund um 2007, 2008, wo Deutschrap so leer wirkte wie lange nicht und irgendwie kurz vorm Implodieren war und man sich gefragt hat, okay, war es das jetzt eigentlich mit deutschem Rap? Fällt denen gar nichts mehr ein? Und dann mussten die Alben von Casper, Materia und Crow kommen, um das wieder so ein bisschen in eine Balance zu bringen, damit es wieder von vorne anfängt. Und vielleicht muss sowas jetzt wieder passieren, oder in 1-2 Jahren erst, wer weiß, wann der Peak erreicht ist.
Das ist ganz interessant. Ich glaube, ja, dass diese Zyklen automatisch greifen. Der kleine Unterschied zur Vergangenheit ist ein bisschen, dass die der Raum, in dem Mucke entsteht und der Markt schlicht, also ganz simpel dann der Markt und die, was die Zielgruppe, das hat sich halt im Vergleich zu dem Agro-Berlin-Sterben und davor auch dem, keine Ahnung, erste Ära, die ist ja nicht wirklich gestorben, das war so ein bisschen fließender Übergang.
Ja, reden wir über Optik und über Deluxe Records.
Ja, genau, ja, das ist ja diese Blase, wo das dann gestorben ist. Ich rede eigentlich noch, hatte noch davor gedacht, aber da war kein wirkliches Sterben. Egal, also, aber dieses erste große Deutschrap-Sterben so in den Ende der 2000er, da gab es halt auch nicht viel drumherum, wo du Raum hattest, um was zu machen. Die Orsons, wenn die Platten gemacht haben auf Shampoo Rater, dann hatten die alle, da war kein Geld drin, die hatten keine Möglichkeiten, sehr viel zu machen. Die mussten hart dafür kämpfen, um überhaupt ihre Veröffentlichungen zu machen. Mhm. Heute reden wir davon, wenn besagte Blase oder besagter Markt übersättigt ist, in denen vielleicht auch ein Zero Amero Album fällt, egal wie gut und stimmig das vielleicht für 18-, 19-Jährige oder noch Jüngere im Moment sich anfühlt, aber es von außen betrachtet, vielleicht noch mit einem erwachseneren Standpunkt her, man das Gefühl hat, okay, da ist ein bisschen zu viel von dem Markt, gibt es ja mittlerweile dann mit den Madness und Co. Leute, die auf einem ganz sinnvollen Niveau ja schon Parallelwelten aufbauen. Hm. Verstehst du? Also, ja. Weißt du, worauf ich hinaus will? Die spielen ja mittlerweile trotzdem schon vor ein paar hundert Leuten und da kommen Leute hin und wollen das mitkriegen. Und das gab es früher nicht. Früher sind 20 Leute da gekommen, jetzt sind wir schon bei 300 Leuten und der Startpunkt ist ein bisschen ein anderer.
Das ist ja generell ein Punkt, den man, glaube ich, auch immer wieder vergisst bei dieser ganzen Diskussion, wenn man darüber spricht, dass die Rapper, die über Oberflächlichkeiten rappen und hohe Klickzahlen schnell erreichen, dass die dann auch noch die meiste Aufmerksamkeit bekommen von, was weiß ich, von Magazinen, von Bookings und allen drum und dran. Und dass deren Klickzahlen, Verkaufszahlen und so weiter dann ins Absurde steigen, während andere echte Rapper, wie Fans ja gerne sagen, wie was weiß ich, wen kann man da nennen, Fatoni, Dendemann, Döll, Madness und so weiter, die ganze Real Rap Schublade, ohne das jetzt wertend meinen zu wollen, also ich mag das, die wachsen aber ja auch durch den wachsenden Deutschrap-Hype der letzten Jahre. Also ich meine, es gibt jetzt Festivals, die nur aus Antilopengang, Dendemann, Döll und was weiß ich, Fatoni im Line-Up bestehen, ohne die Autotune-Rapper. Und wäre ja auch nicht denkbar gewesen vor 8 Jahren.
Ja, und vor allem haben wir mittlerweile ja sogar noch eine so vielschichtige Szene und so viele verschiedene Kategorien.
Und alle wachsen.
Ja, genau. Ja, dass es ja sogar trotzdem auch noch sowas gibt wie ein Azad mit einem Album, der noch wieder zu einer ganz anderen Gruppe, ich wollte Gattung sagen, das stimmt ja nicht, Gruppe gehört, die ja auch daneben parallel ihre Existenz weiter aufbauen. Und ich glaube, der ist auch sogar auf Platz 2 geschadet, ist das richtig? Ich glaube, ja. Mit einem Album, das in meinen Augen genau wie ein Azad-Album klingen soll. Damit aber alles andere als innovativ ist, sondern eher wieder zurück zu den Wurzeln.
Aber damit dennoch erfrischend.
Ja, und den Leuten damit auch Freunde machen. Da sind Songs drauf, also gerade die ersten Singles so, selbst das Hip-Hop mit Savage, aber auch dieses, da waren so 2, 3 Nummern. Einer der ersten Songs, die gleich am Anfang rausgekommen sind, ich muss mal ganz kurz gucken, wie der heißt, weil ich mit Namen immer, dieser Weg. Mhm. Großartig. Großartig.
Kannst du dir vorstellen, dass ich 2004 der Boss gehört habe von Azad und auch generell Azad-Fan war?
Ja, voll.
Da war ich 13, 14.
Aber ich muss sagen, ja, voll. Weil und das ist halt dann wieder auch das, wo sich dann es hier so ein bisschen im Kreis dreht und es trotzdem interessant zu sehen ist, dass es ja trotzdem eine Relevanz behält immer weiter und nicht einen leisen Tod stirbt. Es klingt halt genauso wie das.
Ja, aber selbst mir, also, und ich bin niemand, der mit Leben aufgewachsen ist, sondern eher jemand, der halt mit der Boss aufgewachsen ist und allem, was danach kam, war Next Level ein bisschen befremdlich. Also es war jetzt nichts, was ich von Azad unbedingt brauchte, weil es gab ja genug andere, die es machen. So, warum denn nicht weiterhin diesen Film, der muss ja nicht auf der Stelle treten und in der Zeit stehen bleiben, aber warum nicht weiter den Film
aber genau das bekommen, passiert
den ich
doch
von Azad möchte.
Aber genau das passiert doch. Das ist doch, also das ist immer so ein bisschen, das ist die eierlegende Wollmilchsau, von einem Künstler einen klassischen Sound wollen, der aber sich progressiv weiterentwickelt. Mhm. Wenn du dir die Songs anhörst oder durch das guckst, die Azad da gemacht hat, dann ist das die Single, dieses Adel Tawil Feature, klingt genau wie ein Adel Tawil Feature neben einem Azad, das so auch 2000 name it 8, 9, 10 hätte rauskommen können. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da ist kein, und es gibt vielleicht auch gar nicht den Raum dafür. Du kannst nicht, weiß nicht, du, auf der einen Seite will man nicht, dass, keine Ahnung, Azad oder Savage oder Sammy klingen wie die neue Generation, weil sie es nicht sind. Mhm. Wenn sie dann aber so klingen, wie sie klingen, dann gibt es schnell die Kritik, dass es auch nicht innovativ genug ist. Es gibt diesen Mittelweg so gut wie gar nicht. Das funktioniert nicht. Selbst Materia und Casper klingen auf dem nächsten Album, klingen sie wahrscheinlich auch wieder wie Materia und Casper auf dem ersten Album in einer bestimmten Art. So, verstehst du, ein Materia klingt nun mal wie in einer Materia.
Ja.
Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Und dann ist es die Frage, wie gut er das, was er da macht, versucht in die nächste Zeit zu bringen. Und hier hat Azad definitiv versucht, das wieder das Rad ein bisschen zurück oder die Zeit ein bisschen zurückzudrehen und wieder zu klingen, wie der, für den sie ihn alle feiern.
Ja, aber er rappt ja dennoch anders als 2004. In einem Tempo. Und ich meine, 2004 hatten Adlibs auch noch nicht so viel zu suchen.
Nö, aber 2004 war auch schon nicht schlecht.
Das war ja geil. Aber trotzdem, das ist ja jetzt dennoch eine modernere Version von dem Ganzen.
Ja.
Darauf werden wir uns ja wohl einigen.
Das definitiv. Ich glaube, ich habe nur die feste Überzeugung, dass das dem Gros der Hörer relativ egal ist.
Ja.
Es geht um den Sound. Und da ist dann Rap ein Instrument und man weiß, wie Azad klingt und es kommt dann damit drauf und genauso funktioniert es auch.
Hätte sowas wie Sufjan 2004 stattfinden können?
Ja, definitiv. Manchmal wirkt er ja auch ein bisschen wie aus dieser Zeit heraus. Und ich finde dabei ganz interessant, dass der schon auch zu den Next-to-Blow-Kandidaten immer gehört hat und sehr viel Lobeshymnen auf den gehalten wurden. Und ich auch einige Sachen von ihm ganz gerne mochte.
Mhm.
Aber ist das Album jetzt das? Ist das jetzt dieser, ist nicht der Einschlag, ne?
Nö, irgendwie nicht. Also irgendwie ist keine Single krass herausgestochen in meinen Augen.
Und eigentlich müsste er mit dem, was er macht, ja schon streamingmäßig mehr durch die Decke gehen, als er es tut.
Eigentlich ja, aber ich glaube, er legt es einfach nicht so krass drauf an.
Ja, das ist aber leicht gesagt.
Und naja, also es gibt, glaube ich, ein Video oder zwei Videos draußen und es gibt ansonsten eher Audio-Releases, sogar der Song mit Haft hat kein Video. Mhm. Übrigens sehr interessanter Haftbefehl-Hook auf diesem Song. Könnte man sich mal anhören und dann gucken, was man so von Haftbefehl-Album erwarten kann. Dann, ja, das Ding ist, Sufjans Sound, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, der ist eigentlich schon wieder, die Soundidee ist eigentlich schon wieder viel zu ausgefeilt, um in einer breiteren Masse gepumpt zu werden. Also er ist ja schon experimentell. Also wenn man sich anhört, mit wie vielen verschiedenen Stimmlagen er allein irgendwie da seine Vocals rappt. Und das ist schon, man muss schon ziemlich genau zuhören. Ich saß da gestern Abend, hab mir das alles mit Kopfhörern angehört, mit Studio-Kopfhörern und fand das schon krass. Und es gibt super viel zu entdecken und ich glaube, das ist für den, also auch schon bei der Single Barbecue zum Beispiel, die ein Video hat, ne? Und die ist schon fordernd und ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute auch einfach abschreckt.
Ja, aber es ist nicht,
das ist so leicht zu konsumieren. Er rappt ja auch sehr, und das meine ich positiv, anstrengend.
Durch die Stimmfarbe meinst du? Durch
seine Stimmfarbe und wie er betont und so. Man muss schon ziemlich genau hinhören, um alles zu verstehen, was er aussagt. Und dann kommen die ganzen Vocal-Effekte da oben drauf.
Ist das ein gutes Debütalbum?
So, auf jeden Fall. Ich habe es nicht so viel gehört. Aber ich würde sagen, es ist definitiv ein sehr stabiles Debütalbum, auf dem man aufbauen kann. Und das mit Aufbauen nicht im Sinne von, jetzt gibt es ein Fundament, sondern ein Fundament hat er ja schon lange, weil er ja auch schon ein paar interessante Sachen gemacht hat, was ich eh bei ihm cool finde, dass er, also bei welchem Aslak wäre eine EP mit Craig Ignatz und El Guni denkbar?
Mhm.
So, er hat es gemacht vor 2 Jahren zum Soundclash, allein sowas. Und er ist übelst experimentell. Ich freue mich einfach drauf, wenn es junge Künstler gibt, die auf sowas Wert legen und versuchen da ihren eigenen Sound zu finden und herumprobieren. Und wenn man das beobachten kann, umso schöner.
Ich glaube...
Also ich finde, er hat sich eine richtig geile Basis geschaffen für irgendwann kommt das große Sufjan-Album, das richtig scheppern könnte.
Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Kreuz der heutigen Zeit, dass du zu schnell zu viel funktionieren musst und gar nicht so viel Zeit hast, dich zu entwickeln. Und das Debütalbum da ja dann schon auch eine krasse Messlatte ist für jeden Künstler in einer Zeit, wo es eigentlich nur um Singles geht.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob er der richtige Künstler ist, um diesen Weg zu gehen. Das weiß ich nicht. Ich weiß, aber habe aber die ganze Zeit oder schon immer das Gefühl, dass Sufjan, also Stimme ist anstrengend, sehe ich auch mal, aber sehr interessant bei dem ist, was er da macht. Und vielleicht fast ein Tick zu jung für das, was er gedanklich umsetzen möchte. So, weißt du, wie ich meine? Also der würde eigentlich noch eine halbe Generation weitergehören von seinem Mindset her.
Ja, aber ich meine, der ist halt jung so. Deswegen ja. Ist es doch einfach geil, wenn er eine gute Platte macht.
Ja, aber so. Dann greift es halt so schwer für seine Generation, habe ich das Gefühl. Also er könnte erfolgreicher sein, als er ist.
Lange ja, aber ich denke, da will es ich geht ihm hinaus. Gut.
Ja. Sorgen machen wir uns, müssen wir uns nicht umhin. Aber er wird wahrscheinlich auch nicht mehr der nächste Haftbefehl.
Ach, wer weiß. Ich würde da jetzt, ich finde es Quatsch, sich jetzt über sowas im Kopf zu machen, ehrlich gesagt.
Oh, danke. Doch, ich wollte das gerade.
Also warum soll ich ihm jetzt diese Last auf die Schulter legen, wenn da sowieso schon seit 3 Jahren drüber gesprochen wird? Jetzt ist er diesen Stempel vielleicht endlich mal so zum ersten Mal los.
Ja, ja,
schon. Und dann kommst du schon wieder mit der Hafti-Keule.
Ja, naja. Dann sag mal was für Data Love, bitte.
Boah, da wusste ich ja gar nicht, was mich erwartet. Also, ich habe mich natürlich schon damit beschäftigt, aber als dann die erste Single angekündigt wurde, war ich schon so, okay, krass. Das könnte ich jetzt richtig scheiße finden, aber auch ziemlich geil. Und ich finde es eigentlich ganz geil, ehrlich gesagt. Und
wie du dich dafür recht entschuldigst.
Mann, der Typ ist 12 Jahre jünger als ich, der ist 15.
Sufjan ist auch ein paar Jahre jünger als ich.
Ja, aber ich finde die Hook ziemlich gut so und er macht halt einen Fehler nicht. Und zwar tut er schon so, als wäre er ein Großer. Sondern er ist sich seines Alters sehr bewusst. Und das finde ich sehr sympathisch. Ich meine, er rappt über Mathe und Physik so. Und also er rappt, wozu brauchen wir Physik? Alles, was wir brauchen, ist meine Musik. Und interessant ist, dass UFO in dem Interview, was er mit Aria hatte, erzählt hat, dass Data Love schon erheblichen Einfluss auch auf seine Platte hatte, die jetzt rausgekommen ist. Und dass man das vielleicht gar nicht so raushört, weil man da gar keine Musik von Data Love kennt. Ich habe jetzt... UFO hat nämlich auch erzählt, dass Data Love zum Beispiel an Next mitgeschrieben hat, dem Song mit Rin auf der Platte.
Mhm.
Und das kann man auch da raushören, wenn man darauf achtet. Ich meine, es gibt sogar ein Part, ich weiß gar nicht mehr, ob Rin oder UFO, ich glaube, UFO rappt über Mathe und Physik auf den Next-Song. Da denkt man sich auch schon so, hä, warum rappt der jetzt noch über Schulfächer? Der ist doch seit 10 Jahren nicht mehr in der Schule. Ja, vielleicht, weil Data Love seine Finger mit dem Spiel hat und Input gegeben hat. Und das halt gerade die Themen sind, die ihn so umtreiben. Und UFO sagte, dass man das an vielen Stellen des Albums raushören kann, dass Data Love mitgearbeitet hat, aber dazu muss man halt Mucke von ihm kennen. Und die ist für einen 15-Jährigen echt erstaunlich weit.
Ja, ich kann das noch nicht so ganz für mich. Also für mich ist es noch nicht so greifbar. So, ich
weiß auch nicht, was das für einen Input jetzt haben kann, ne? Auf,
ja,
auf Szene, nicht, auf Menschen, ja. auf ob es dafür eine Fanbase gibt oder sonst was. Aber interessant ist es allemal.
Ich bin ja, also da bin ich ein bisschen zu weit weg und weiß nicht, ich fühle das nicht so.
Ich auch nicht, weil es nicht meine nee. Generation ist so.
Ich habe da ja mit Joey Bargeld ganz offen einen anderen Kandidaten, der viel kleiner ist in seiner Reichweite, für den sich offensichtlich, habe ich das Gefühl, im Moment öffentlich kaum bis gar keiner interessiert, den ich aber so vielseitig und so spannend finde und so kreativ finde, dass ich fast daran verzweifle, irgendwie mitzukriegen, dass sich keiner irgendwie mit ihm beschäftigt.
Hm.
Und ich jedes Mal denke, warum zur Hölle bin ich einfach zu... Seh ich irgendwas nicht? Oder sehen die Leute nicht, wie kreativ dieser Typ ist? Also ich meine, wir haben jetzt Dancing Shoes ist raus, da haben wir ihn besucht, haben bei dem Videodreh ein kleines Making-of gemacht. Wir haben ein bisschen Interview dazu, also da kann man ein bisschen reingucken und noch ein kleines Bild von ihm bekommen, aber das ist dann gefühlt jetzt die 4. Single oder so. Und jede klingt anders.
Ja.
Aber komplett anders.
Auf dem kompletten Album klingt jeder Song anders.
Ja, genau. Das wäre das, also jede Nummer darf, habe ich das bewusst, nicht wie eine andere klingen. Und ich finde, er macht alles nicht. Also nicht schlecht. Er macht viele Sachen sehr, sehr gut. So, und aus irgendeinem Grund erreicht es die Leute nicht. Ich bin fasziniert.
Vielleicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Joey für fremde Ohren auch erstmal fordernd ist. Man muss sich schon einlassen auf ihn und seine Mucke.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das muss man doch eigentlich oft. Das haben wir bei Data Love ja auch gesagt.
Ja, aber...
Aber ist Joey Bargeld dann so viel weniger Beachtung wert, wie er in einem Klickzahlverhältnis zueinander steht?
Ja, das kannst du ja eh nicht miteinander vergleichen. Ist Casper jetzt weniger wert an Klicks als Mero?
Nee, aber da sind ja die Live-Zahlen, die das wieder aufheben.
Exakt. So, genau. Und so ein Kandidat wäre halt Joey auch irgendwann.
Ja, irgendwann, ne? Ja. Ich finde, da muss ein bisschen mehr Schein drauf. Das braucht
vor allem, weil die schon so unzählige Menschen gesehen haben als Support von Trettmann.
Ja.
Da dachte ich ja nicht auch, dass da mehr hängen geblieben ist.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass er sich da auch ganz bewusst von so immer lösen möchte, weil er nicht als das dastehen möchte. Und glaube ich auch, da ist irgendwie so eine innere Zerrissenheit, die ganze Zeit immer noch nach der Identitätsfindung kämpft, die jetzt gerade so finalisiert wird.
Ey, wir waren ja mit ihm das Wochenende in Dänemark und so und da konnten wir schon ein bisschen Musik hören und so. Ich finde das alles sehr gut, was er macht und hoffe, dass er viele Hörer findet.
Erklär mir mal Apache.
Apache?
Ja, Apache.
Ja, was willst du denn hören über ihn? Ab wo wirst du denn stutzig?
Das ist ganz lustig. Das ist ja auch schon hausintern so. Erklär mir, was ist geil an Apache?
Sein Humor, sein Style, dass er sich offenbar selbst auf die Schippe nehmen kann.
Aber ist Roller sich auf die Schippe nehmen? Das ist doch einfach, das ist doch. Dann, also ich mach doch nicht. Macht er immer wieder. Also erklär es mir, ich verstehe es wirklich nicht. Macht er immer wieder Songs, die klingen wie etwas Bekanntes, um sich darüber lustig zu machen, aber mit dem Song, der.
Wie, die klingen wie etwas Bekanntes?
Diese Roller, die klingt doch oft wie so ein Afro-Trap-Song. Das sind ganz simple gleiche Strukturen da drin.
Nur, dass er nicht so. Er hat doch ganz andere Texte und so weiter. Er ist doch viel abstrakter.
Ja, aber trotzdem ist doch das.
Ich meine, er rappt da über Peugeot Speedfight 2, so die kenne ich, weil ich auf dem Dorf aufgewachsen bin und Roller getuned habe.
Verstehe ich alles, so, aber der Sound ist trotzdem genau das, was. Ist es, guck mal.
Klar, aber ich kann auch Billow Trap machen oder ich mache Young Fuck Trap. Das klingt vielleicht gleich, aber das hat ja einen inhaltlichen komplett und Vocal Performance technischen komplett einen Unterschied.
Ja, aber 2019 eine Single zu machen, die wie 2017er Song klingt, ist das dann Ironie oder ist das ernst gemeint?
Und wenn ich finde nicht, dass sie wie 2017er Song klingelt, weil er sich halt inhaltlich komplett abstraktere Themen sucht.
Das ist mir zu einfach. Es ist mir zu einfach, über den Inhalt zu sagen, dass das.
Ja, aber es funktioniert ja auch audiovisuell bei ihm. Also ich stream keine Apache-Songs. Ich gucke mir die Videos gerne an und lach.
Ja, ich komme da nicht hinter. Ich verstehe es nicht. Weil ich ganz ehrlich, ich verstehe.
Findest du nicht, dass diese Videos eine gewisse Komik haben?
Ja, voll. Ihm? Aber baue ich einen Künstler ausschließlich auf einer Komik und auf Ironie auf, dann ist er ja wie ein einziger Twitter-Feed.
Er ist dabei ja cool. Er ist ja einfach, ja, ich weiß nicht, hast du dir das Whatabob Deutschrap angeguckt mit Joey Purp, wo ich ihm Apache gezeigt habe?
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Er hat geschrien bei Apache. Er kam nicht darauf klar, was für ein Style er hat, wie er sich bewegt. So, dass er dabei dann auch noch über Straßenstuff erzählt. Darauf kam er einfach nicht klar auf diese Mischung. So, und ich musste dem kompletten Joey Purp-Team Apache zeigen. Und stand ich da vor 10 Amis mit einem Laptop in der Hand auf dem Splash und die haben sich alle weggeschmissen. Die haben laut rumgejohlt, was Apache für ein krasser Macker ist. So, und wenn das einen internationalen Impact hat auf Leute, dann muss es doch da was geben, Nico. Dann kann es ja keine 2017er Afro-Trap-Kopie sein aus Frankreich.
Ja, aber das ist genau das, was ich meine. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, weil alles, was ich sehe...
Ja, soll ich den Witz erklären, oder was?
Ja, gut. Ja. Gut, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ja, bitte erklär mir den Witz.
Ja, also wie soll man jemanden einen Witz erklären? Dann ist der wird ja nicht dadurch nicht witziger. Also entweder du fühlst es oder du fühlst es nicht, aber ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Der Typ ist einfach unfassbar stylisch in dem, was er tut und hat einen entertainenden Charakter. Und was das für ein Typ ist, kann ich dir auch nicht erzählen. Es gibt keine Interviews. Die Mucke, hast du recht, finde ich jetzt nicht, dass er das Rad neu erfunden hat. Wie er damit umgeht, schon sehr sympathisch. Also er rappt halt nicht von seinem Ferrari. Obwohl es gibt, glaube ich, einen Song, der heißt Ferrari Testarossa, aber da gibt es auch auf irgendeinem Ironie-Level darum. Aber genau er erzählt dann, dass er mit seinen Jungs mit dem Roller fährt und für 18 Euro tankt und eben nicht mit dem Diesel-Geländewagen durch die Stadt powert mit der G-Klasse. So, sondern er und deine, also für dich und deine Jungs, Nico, wird's brenzlig, wenn er mit seinen Jungs auf einen Speedfight kommt. Oder ja, auf dem MBK Nitro. Und das ist halt so ein Dorfding. Eigentlich Roller fahren. Ist ja nichts Cooles. Und dann hat er halt immer so geile Videos, die auf mehreren Ebenen funktionieren. Immer ein richtig gutes Storyline haben. Es sind Choreos drin. Er und seine Jungs geben sich halt nicht als die harten Macker, sondern sind weiterhin die coolsten und mit denen du dich nicht anlegen möchtest. Aber sie haben absolut kein Problem damit, sich auf die Schippe zu nehmen und Spaß zu haben. Und diese Selbstreflexion und diese Art, über sich selbst lachen zu können, die vermisse ich bei richtig vielen Leuten, die Straßenthemen in Deutschland bringen. Die, das weißt du selber, häufig eben relativ wenig über sich selbst lachen können.
Sehe und fühle ich alles, verstehe ich.
So. Ja.
Aber das ist ja nicht das, was Joey Purp gesehen hat. Der kriegt das alles, was du da beschreibst, kriegt der nicht mit.
Ja, das ist das, was Joey Purp gesehen hat, das ist Attitüde, Haltung, Style.
Ja, aber es sind ja zwei komplett verschiedene Dinge.
Also ich weiß nicht,
was... Ich weiß noch nicht genau, wofür ich ihn... Also ich habe einfach echt noch ein Problem mit, wofür ich ihn... Also als was ich ihn nehmen soll. Ist es eine sich immer wiederholende Ironie? Was ist der Punkt? Worum geht's? Geht es darum, sich... Verstehst du? Deswegen rede ich von...
Ja, aber das ist doch spannend.
Musik gewonnen,
Twitter. Du musst ihn doch nicht nach drei Songs verstehen.
Ja, ich
oder nicht? Also ich kann dir das Phänomen selbst noch nicht erklären, weil es gibt ihn noch nicht allzu lang. So, der hat auf dem Splash für zwei Songs, glaube ich, bei Bowser gespielt. Dann hat er auf der Fashion Show in Berlin gespielt. Ansonsten hat er noch nicht live gespielt. Es gibt keine Interviews mit ihm. Es gibt kaum Infos zu ihm. So, ich kann dir nicht erklären, wer das ist. So, aber ich kann dir sagen, dass ich davon fasziniert bin und dass ich das spannend finde, aus eben genannten Gründen. So.
Ich merke, dass du vor allem in deinen Angriffsmodus angehst, weil
einsteigst. Ja, weil du sagst so, verstehe ich nicht, erklär es mir. Und dann erklär ich es dir, verstehe ich nicht. Was,
ja, genau.
Was soll ich dir erklären dann noch, Nico?
Ja, ich kann das alles schon verstehen. Ne? Also damit du mich jetzt mal... Ich will hier nicht sagen, dass Apache kein guter Künstler ist. Ich sehe das alles schon. Es sind so ein bisschen Mechanismen, die ich aber schon einige Male, vielleicht ist das dann einfach 100 Jahre dabei, schon so oft gesehen habe, dass alle sich halt überstürzen, was sie so cool anders finden. Und das ist ja wahrscheinlich auch alles hier so. Und ich verstehe auch den Vibe, der da drin ist, dass sie das auch bestimmt... dass da eine Ironie drin ist und dass sie sich wahrscheinlich selber darüber lustig machen, vor allen Dingen, weil sie keine Interviews geben und man gar nicht so viel darüber weiß. Aber der Sound ist trotzdem etwas, was sich so anhört wie, okay, und trotzdem will ich aber irgendwie musikalisch, also entweder ich finde das cool oder ich finde es kacke oder ich mache mich darüber lustig. Mhm. Das sind die Fragen, die ich gerade nicht beantworte. Ich weiß nicht, ob dieser Roller ist jetzt das aktuelle Beispiel dafür. So, ich habe verstanden, dass jeder den im Moment super edgy findet, dass der besonders stylisch ist und so. All diese Punkte, das habe ich alles nachvollzogen. Auch wenn es mich ganz persönlich nicht ganz so anspricht. Den einen Song fand ich ganz witzig, aber bei dieser Nummer hier überwiegt dann wieder das Sound. Und dann kann ich nicht auf der einen Seite, und jetzt ist die perfekte Überleitung, keine Ahnung, Miami Yassin und Kollegen erzählen, dass sie sich ständig wiederholen und dass es langweilig wird, was sie da machen oder dass sie in einer Rolle gefangen sind, vielleicht aus der sie nicht rauskommen, so ist vielleicht besser formuliert. Und auf der anderen Seite den Typen dann feiern, dass er einen Sound macht, der in die gleiche Playlist landet, weil er genau den gleichen Sound macht, aber um die Ecke gedacht, was ja keiner tut und was auch Joey Purp nicht gemacht hat, sondern weil es ist ja so cool, weil er sagt ja so lustige Sachen, die wir auf dem Dorf verstehen, das heißt, es ist eine in sich geschlossene Ironiekette. So, die verliert aber dann den Song dazu. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, aber bist du noch nie durch den Supermarkt gelaufen oder sonst wo durch die Gegend und hattest auf einmal einen Ohrwurm von einem Song, den du eigentlich nicht magst, weil über Quatsch geredet wird?
Mhm.
Ja, und wenn auf einmal nicht mehr über Quatsch geredet wird?
Guck mal, ich glaube, mein eigentliches Problem dabei ist immer, vielleicht das auch der Grund, warum hier so eine Diskussion daraus entsteht, ist einfach, weil ich denke immer schon bei, was ist denn mit Song 25? Und was ist denn mit
dem... Ja, der hat gerade seine erste EP angekündigt.
Ja, genau,
ne?
Das meine ich.
So. Also es gibt noch kein Release von ihm, kein offizielles.
Ich gehöre auch zu den Leuten, die den... Und jetzt habe ich vergessen, wie er heißt. Oh Mann, wie hieß nochmal der Song?
Redest du über einen Apache-Song?
Nee. Ich meine, von, von, von Sierra Kid, dieser erste Song.
Kopfbilder.
Genau. Der. Ich weiß noch ganz genau, als dieser Song rausgekommen ist und wie einmal ganz Deutschrap-Szene intern alle durchgedreht sind und alle so Gefühl darauf hatten, okay, krass, total anders, total edgy, fresh, so.
Ja, edgy war es nicht, aber es war jemand...
Das war damals für die Form auch schon...
ja, stimmt, es war soft.
Ja, es war sehr edgy zu dem, was sonst unterwegs war und hat einen sehr epochalen Song gemacht und der hat dann aber war auch jahrelang so ein bisschen, ja, du siehst das ein bisschen anders.
Ich sehe es nicht edgy.
Ja, aber es ist ein sehr wichtiger Song gewesen, das ist die Kerninformation, die daraufhin aber ziemlich lange Zeit auch Ballast gewesen ist und es fast schwierig war, daraufhin dann Karriere zu planen. Ich aber dann und da den Fehler, ich denke immer drüber nach, wie geht das weiter, was passiert aus dieser Person? Also wie wird die sich künstlerisch weiterentwickeln? Weil ich mir immer wünsche, dass Künstler sich weiterentwickeln. Vielleicht mache ich auch immer den Fehler, dass ich zu selten auf Song
denke. Aber jetzt reden wir über jemanden, der seit einem halben Jahr auf der Bildfläche ist.
Apache meinst du?
Ja.
Ja genau, aber ich will dir doch nur erklären, wo meine Gedanken hingehen. Es geht mir ja nicht darum, dass ich dem jetzt absprechen will, dass der gute Sachen macht. Ja. Und jeder soll Apache-Songs feiern. Ich mache mir jetzt nur schon den Gedanken darüber, wo ist denn der in 2 Jahren mit dem, was er da macht?
Ja.
Wiederholt sich das irgendwann? Ist diese Ironieschleife überhaupt eine, die du dauerhaft fahren kannst? Oder selbst hier bei uns im Redaktionshaus, bei den Leuten, die ihn gefeiert haben, sind jetzt schon nach dem dritten Song Leute irgendwann ausgestiegen, weil sie gesagt haben, nee, irgendwie ist das jetzt nicht mehr so geil wie nach dem ersten oder zweiten Song. So, das ist eigentlich das. Und das ist das, was ich meine mit ich verstehe nicht und das ist vielleicht dann auch sogar fast falsch, weil ich vielleicht eine kleine Einordnung brauche oder eine Zuordnung brauche.
Die braucht man aber gar nicht immer. Man kann ja auch einfach mal beobachten, was so passiert.
Ja, und die brauche ich wahrscheinlich so ein kleines bisschen, weil ich es dann zu schnell analysieren will. So. Ich bin sehr gespannt darauf. So. Und vor allen Dingen, wenn du dann so einen, wie gesagt, so ein US rein visuellen also ein visuelles Feedback darauf kriegst, dass der Typ irgendwie fresh ist, dann ist es ja auch schon ganz geil. So.
Ja.
Mal gucken, wo sich hinbewegt. So. Ich bin gespannt darauf. So. Keine Ahnung. Aber, und das ist ja dann jetzt hier wahrscheinlich auch rausgekommen, ich gehöre noch nicht zu den größten Fans von allen Songs, die er bisher gemacht hat.
Nee, aber ja.
Ich glaube auch, aber mehr die Videos.
Die Videos sind einfach krass entertained. So. Ich habe noch keinen einzigen Song per Streaming am Video gehört.
Ja, und das ist, glaube ich, vielleicht ist das der Punkt. Weil ich nämlich eigentlich, dank der Backspin-Playlist...
Für dich ist das halt der Straßenfitti, ne?
Nee, vielleicht sogar das. Guck mal, MC Fitti auch zum Beispiel. Bei Dark war am Anfang auch. Ja, der ist so anders, der ist so cool. Bam. Und dann...
Nur, dass ich niemals kam aus meinem Mund, der ist so anders, der ist so cool.
Ja.
Flamingos, VW und YOLO, oder?
Ja, was auch immer.
Verspiegelte Sonnenbrillen, schlimm.
Lass uns nochmal über Yemi Yasin reden, weil ich den vorhin schon ein kleines bisschen angedeutet habe. Wir sind uns alle darauf einig, dass Kokain ein Klassiker ist, ne? Oder?
Wird man wohl so sehen, ja.
Du nicht.
Ey, ist ein krasser Song, ich kann den von vorne bis hinten mitrappen, aber jetzt auch nicht freiwillig. Also man kam ja nicht drumherum.
Und was fühlst du dann, wenn du sowas hörst?
Sowas wie Kokain oder sowas wie den neuen Track?
Sowas wie den neuen Track.
Also, ich habe ihn mir angehört und ich war so, nanu, das kenne ich doch. Und dann in dieser Akustik-Vorlage, ich weiß nicht... Die Hard KMN-Fans werden wahrscheinlich jetzt sagen, krasse Gänsehaut und so weiter. Jetzt ist er wieder aufgetaucht und jetzt geht's wieder los, Miami Yesin Season und episch, wie er dann den Flow wieder verwendet hat und so weiter. Aber ja, das habe ich dann, wenn Sido neben meinem Blog Flow rappt. Aber also ich kann es nachvollziehen, warum man das krass findet, aber er hat jetzt für mich noch nicht die Legacy, dass man da so selbstreferenziell agieren sollte, wobei der Song natürlich einen heftigen Impact hatte auf Deutschland.
Ja.
War das jetzt verfroren von mir?
Nö. Mich verlieren diese Songs leider immer so ein bisschen.
Ja, mich auch.
Und ich weiß nicht. Der Song ist ja auch wieder nicht schlecht eigentlich.
Nö.
Er ist eingängig. Aber er ist auch irgendwie nichtssagend.
Ja, es ist halt schon wieder Rap. Ja,
und trotzdem ist es erfolgreich. Millionen Aufrufe, alle, die es hören, mögen es. Kaum einer sagt was dagegen. Oder?
Ja, ich weiß nicht, ich kann da nicht so viel zu sagen, weil es berührt mich nicht, ehrlich gesagt. Aber ganz interessant war, dass auch das bei Miami Yes, in dem man so eigentlich als fast Vorreiter sehen könnte, als von den Rappern, die so durch Klicks in einer komplett andere, die einfach in die Hemisphäre vorgestoßen sind, dass der sich in den Kommentaren anhören muss, oder beziehungsweise, dass sich Rapper wie Mero in den Kommentaren von Miami Yesin anhören müssen, dass das noch echter Rap sei und nicht sowas wie Mero und sowas. Wobei, das ist nochmal eine ganz witzige Differenzierung von Fans.
Ist Shirin David dann eigentlich echter Rap?
Klar, warum nicht? Sie rappt doch, oder?
Ja. Das ist interessant, wie sich das in einer ganzen Generation das dieses Bild davon entwickelt.
Sie macht halt Popmusik. Ja. Rap ist Popmusik.
Ja, und genau das ist aber irgendwie wahrscheinlich auch das, was anderen im Herzen wehtut.
Ey, du kannst zu Hause sitzen und Zweizimmergefüge hören, so, und Shirin David kacke finden. Du kannst aber auch Shirin David feiern und Zweizimmergefüge scheiße finden. Ja. So. Also, ich verstehe nicht, warum Leute immer so harte Fronten brauchen.
Bei ihr finde ich ja schon ganz interessant, dass es wirklich so ein perfektes, inszeniertes Gesamtpaket ist. Ne? Also, das wird ja auch immer weiter hochgehalten. Es glänzt die ganze Zeit, was sie da macht. Und dann gibt es halt Situationen, also sagen wir mal so, wenn in ihrem Umfeld was passiert, dann knallt es immer auch gleich richtig, habe ich das Gefühl. So, das ist, in diesem Fall war es ja nicht ihr eigener Song, der dafür gesorgt hat. Das
sind wahrscheinlich einfach Maßstäbe, in denen alles andere Auswirkungen hat.
Ihr eigener Song ist dann einfach eine nächste Auskopplung von
Release.
Ja, genau. Für den Album. Zum Album. Viel mehr Aufregung gab es um den Song von Flair.
Shireen Bey.
Der sie thematisiert hat und woraufhin es dann Diskussionen gegeben hat.
Ja, Flair hat einen Track zu Ehren von Shireen David gemacht. Shireen Bey heißt er.
Das ist auch ein Fuchs, Alter.
Er kokettiert ja schon seit längerem mit ihr. So. Hat sie immer mal wieder in Songs erwähnt, hat sie öffentlich gepusht. Solche Sachen. Hat ein Live-Reaction-Video zu Musikvideos von ihr gemacht. Solche Geschichten. Und hat, glaube ich, auch keinen Hehl daraus gemacht, dass er Shirin gerne mal bei Maskulin gesehen hätte oder so. Flair, ja, der kokettiert schon öffentlich mit ihr. Und jetzt hat er diesen Song gemacht. Basiert auf einem Sample von Ne-Yo und Fabulous von Make Me Better aus dem Jahr, ich weiß gar nicht mehr, 2004, 2005, nee, 2007. Und ähnlich auch halt wie Rin und Shindy es momentan machen, sich bekannte 2000er Samples zu krallen und daraus dann eine Neuauflage sozusagen zu machen. Da rappt er halt über Shirin, ist kein Feature. Es ist aber das Cover ist ein exklusives Foto von ihr. Sie pusht den Song auch ein bisschen und auf Nachfrage, ob es ein Feature sei, hat sie gesagt, nein, der Song ist nur für mich und mein Booty.
Ja, aber wo ist dann der Stein des Anstoßes gewesen in der ganzen Veranstaltung?
Flair rappt in einer Zeile, dass sie, und es geht einfach um Shirin oder halt um seine Freundin in dem Moment oder dem Girl, mit dem er gerade schreibt, dem er dem Spitznamen Shirin Bey verpasst, dass sie halt nicht mit Faggots chillt.
Damit sind wir übrigens in der Kategorie News.
Das war Nikos Jingle, jetzt kommt der Jingle, den wir haben.
News. Genau, okay. Und damit jetzt offiziell Thema eröffnen.
Ja, Flair rappt halt, dass sie nicht mit dem Faggots chillt. Faggots ist ein Schimpfwort, was im Englischen bedeutet, zu Deutsch übersetzt Schwuchtel. Daraufhin gab es einen Noise.de-Artikel, warum Shirin sich dann für so homophobe und frauenverachtenden Kram hergeben würde. Mal davon abgesehen, dass ich gehe nicht davon aus, dass sich Flair mit diesem Wort auseinandergesetzt hat und der Herkunft, also es gibt grenzüberschreitendere Des. Ich will es nicht schönreden, aber es gibt auf jeden Fall Texte, die auch in den letzten Wochen rausgekommen sind, über die es sich mehr lohnt zu reden. Oder was weiß ich, Features. Und das Ding ist, man kann Shirin ja, ich finde nicht, dass man ihr vorwerfen kann, antifeministisch zu sein. Das finde ich, ein bisschen weit hergeholt, so, dass sie Flair unterstützt, so, meine Güte, das ist ihre Entscheidung.
Aber Neuss hat die Frage gestellt, warum für Steinzeit-Rap Zitat hergeben.
Das ist für mich eine klassische Boulevard-Headline und da wurde Flair ja auch mit 15 Jahre alten Zeilen konfrontiert aus CCN-Zeiten, wo man sich dann auch fragt, okay, ich dachte, wir haben diese Zeit hinter uns gelassen, in der Rapper in Talkshows eingeladen werden und sich 20 Jahre alte Texte anhören müssen, von denen sie sich vielleicht sogar zigmal distanziert haben.
Das ist ein dankenswertes Thema, um da richtig Aufschrei draus zu machen.
Ja, das, und das halt ist auch passiert. Zwei große Namen und dann nochmal zwei große Themen, so, ja. Ja,
genau. Aufgrund der Basis hat sie dann ja sich dazu nötig gefühlt, einen großen Respekt für Frauen Statement auf ihrer Instagram-Seite zu veröffentlichen.
Oh, man muss übrigens auch noch erwähnen, dass Flair ein privates Foto der Autorin von diesem Neueste-Artikel dann bei sich auf Insta veröffentlicht hat, wodurch dann das Fass überhaupt erst zum Überlaufen gebracht wurde und Shirin sich wahrscheinlich dann auch dazu
stimmt, das hat sie auch noch.
Also die Notwendigkeit gesehen hat, sich dazu zu äußern. Ah, Mann, das Foto ist mittlerweile verschwunden, aber das war halt dann wirklich die Kind. Das war mal wieder der Umgang mit allem. Wie bei so vielen bei uns in letzter Zeit im deutschen Rap, es macht der Umgang mit Problemen diese Probleme viel größer, als sie sind.
Ja, die Kritikfähigkeit ist immer so eine Sache. Man muss manchmal diese Dinge vielleicht auch mal akzeptieren. Schwierig, schwierig, schwierig.
Man muss es vielleicht einfach mal akzeptieren, dass sich Leute mit dem eigenen Handeln auseinandersetzen.
Und dann aber macht Shirin David das große Statement, das quasi klar machen soll, dass jeder gekleidet sein darf, wie er möchte und dass man Respekt voneinander hat.
Ja, es gab ja dann noch Diskussionen über ihr Cover, wo sie dann nackt zu sehen ist. Aber das Ding ist so, Frauen sollten sich halt so zeigen, wie sie sich am wohlsten fühlen. So, und natürlich darf sie das.
Ja. Ich finde dann auch ehrlich gesagt die ganzen Diskussionen darum, wie, also dann wurde sie ja quasi, zumindest ist das die Kommentare, die ich so dazu gelesen habe, ziemlich viel auch angegriffen dafür, dass sie selber ja sehr viel korrigiert und perfektioniert an sich und ihrer äußerlichen Darstellung und das dann ja nicht so viel mit Natürlichkeit zu tun hat und so. Also das ist eine so schlimme Diskussion.
Mann, ey, darüber. Rapper, ach, Rapper sag ich schon, aber
Rap-Fans.
Ja, vielleicht auch allgemein einfach. Warum? Es hat doch nichts damit zu tun, was man mit sich und seinem Körper anstellt und so weiter und ob man irgendwelche Idealen hinterherjagt oder nicht. Es geht ja darum, ob man sich wohlfühlt und ob man sich wohlfühlt mit dem, wie man sich zeigt. Und wir leben in 2019 haben wir und wir leben in Zentraleuropa und es ist nicht selbstverständlich, dass sich Frauen in der Gesellschaft so zeigen dürfen, wie sie gerne wollen. So, es wird darüber, also unsere größte Boulevardzeitung in diesem Land bringt Headlines darüber und Titelseiten, wenn eine Frau kein BH trägt. So, was zum Geier?
Mhm.
So, wo leben wir denn? So, dass man sich diese Entscheidung nicht, also dass man sie darauf Acht nehmen muss überhaupt. Und dann geht es ja auch noch so weiter, dass dann wird das auf die Musik projiziert. Warum sagt sie das? Warum darf sie so Ansagen verteilen? Sie darf doch sagen, was sie will, verdammte Scheiße. Sie hält doch eigentlich nur gerade männlichen Rap-Hörern den Spiegel vor, den Mädels, die Rap feiern, seit Jahren vor Augen haben, wenn sie von männlichen Rappern mit Männlichkeitsidealen beworfen werden. Und jetzt sitze ich halt hier und höre Shirin David und muss mich damit auseinandersetzen.
Punkt, glaube ich. Weil ich, ganz ehrlich, ich bin da voll bei dir. So. Ich finde, selbst wenn es, und es gibt ja überall an allen Seiten natürlich Dinge zu kritisieren, aber trotzdem gibt es da kein richtig oder falsch.
Ja.
Und wenn jemand sich gerne die Brüste machen möchte, dann ist es immer noch ihre oder seine Sache, das zu machen. Man muss es deshalb, glaube ich, nicht zu einer Grundsatzdiskussion machen und nur weil...
Jürgen Klopp hat sich die Haare gemacht so. Ja, und offensichtlich genau. Die Zähne. Ja, so what?
Genau. Und nur weil... Ja, sehr schön gesehen. So, und nur weil ich an der einen Stelle vielleicht etwas falsch mache, heißt es nicht, dass ich nicht trotzdem an der anderen Stelle versuchen kann, es richtig zu machen.
Ja, vor allen Dingen, dass sie halt von so vielen Leuten so kritisch beäugt wird, als müsste sie etwas noch mal mehr richtiger machen, weil sie eine Frau ist. Auf der anderen Seite...
Ja, vor allen Dingen, weil sie dazu ja auch noch so erfolgreich ist, was ja ein Skandal ist. Und außerdem ist sie ja eine Kopie
von etwas. Ja, und sie vermarktet ihre ganzen Produkte, ihre Musik und ihr Parfüm und was weiß ich ja alles nur durch ihren Körper. Das ja. ist auch Quatsch. So, ich zeige mich auf jedem Foto, was ich bei Instagram hochlade, auch so, wie ich mich wohlfühle. So, ich würde es ja nicht hochladen, wenn ich mich nicht attraktiv fühle. So, so sie lädt sie auch nur hoch, weil sie sich so attraktiv findet.
Macht euch bitte dieses Bild vor Augen, dass ihr jedes Mal, wenn ihr Kevin dabei seht, oder wenn ihr Kevin veröffentlichen Bilder, dann seht ihr, wisst ihr, ah ja, okay, hier in diesem Moment fand Kevin sich attraktiv. Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss.
Du hast ja gerade während der Aufnahme Moin-Selfies gemacht.
Ja, mach ich. Mein nebenbei hier. Das ist ja auch mein Job. Es gehört ja quasi dazu. Und ich habe die Glatze heute frisch rasiert.
Weißt du, wer sich auch richtig gern Oberkörper frei zeigt und wo das niemanden stört?
Ich wollte hier noch irgendwas dazu sagen, aber ich vergesse. Mach mal.
Kollege.
Oh, ja, genau. Das ist so...
Müssen wir wirklich aufpassen. Nee, er ist nicht immer oberkörperfrei, Leute. Nee,
genau, Konjunktiv. aber du möchtest über die Reunion sprechen?
Ja.
Kurz, denn ich bin gespannt. Für mich ist da so der Kern drin, okay, sie sind befreundet gewesen.
Die Reunion von Kollega und San Diego, müssen wir mal kurz dazu sagen.
Ja, dankeschön.
Oder SpongeBoss, wie ihn vielleicht ein paar Leute auch kennen.
Ich finde es übrigens noch am lustigsten, dass sie sich über ICQ kennengelernt haben. Das ist der lustigste Fakt in der ganzen Geschichte. Und seit so lange kennen die sich schon. Und deswegen, da ist eine Freundschaft, aber dann, und das ist immer so mein Punkt, und das ist vielleicht auch das, warum ich das Thema so schnell zur Seite legen würde. Ja, okay, da wird wahrscheinlich dann, wie wird es heißen, Boss Aura 2 kommen, werden Album, Reunion-Album, werden wahnsinnig erfolgreich sein, es wird alles knallen und alle werden sich freuen und sie werden Leute niedermetzeln wahrscheinlich in den Texten und alles ist gut und trotzdem fühlt es sich für mich an wie, okay, ihr wart Freunde, dann habt ihr öffentlich jahrelang euch gegenseitig bekriegt, um jetzt Reunion zu feiern.
Ja.
Ich glaube, es ist ein bisschen Fluch und Segen von Personen im öffentlichen Leben, aka besonders im Deutschrap, dass sich diese Geschichten dann halt so anfühlen, wie habe ich schon mal gesehen und gehört.
Ja, und jetzt wurde das auch alles so hoch. Also wir haben jetzt hier diese Recherche vor Augen und diese Annäherungsversuche oder Annäherungen, die es zwischen den beiden gab, ab einem gewissen Punkt wirken die schon ein bisschen, also dass das schon länger in der Mache ist, als es jetzt wirklich diese offizielle Versöhnung gibt. Also dass Kollege irgendwie am Ende des von Hood Tape 3 Sachen rappt, die sich auf Boss Aura 2 reimen und so weiter. Also ich muss auch sagen, diese Reunion berührt mich nicht, weil ich zu keinem der beiden ein Verhältnis habe irgendwie als Fan. Und deswegen... Nimmst mich nicht mit. Ich kann es auch nicht wirklich einordnen. Also für mich hat San Diego, klar, der hat eine 1 geholt und so, aber mein Rap-Kosmos findet der eigentlich gar nicht so wirklich statt. Und
same.
Deswegen same. Ist das für mich genauso wie Kollega. Kollega findet bei mir nur durch Absurditäten statt. Aber deswegen ist das für mich eine Reunion, die null in mir auslöst. Okay, Kollega hat sich jetzt mit dem Schwamm vertragen. So, ja. Ohne Disrespect. So. Aber
den bitte noch dazugeben, ne? Ich bin gespannt. Irgendwann kommt ein Album, irgendwann gibt es eine 1. Irgendwann sind alle glücklich. Erfolg haben, wenn die einen sich zusammentun, die anderen damit, dass sie sich auflösen, ne? Um dann vielleicht auch nochmal Trailer Park zum Thema zu machen. Eine Band, von der ich auch sagen muss, dass sie noch nie wirklich in meinem Kosmos stattgefunden haben, obwohl ich sie im Einzelnen ja mal mehr, mal weniger mit ihr zu tun habe. Sie kennengelernt habe, mit denen auch Zeit verbracht habe, sie schätzen gelernt habe, trotzdem ich nie auf einem Trailer-Park-Konzert gewesen wäre und ich glaube es auch nicht bereue und mir ziemlich sicher bin, dass das jetzt nochmal ganz schön durch die Decke gehen wird. Und der Erfolg auf der anderen Seite, den Leuten ja aber auch schon ganz schön, also ich glaube jetzt schon wieder ausverkauft oder so rasend schnell die Tickets weg.
Ja,
die hatte da irgendwas
gepostet. Ja, live geht's ja, glaube ich, krass ab bei denen.
Holla, die Waldfee. Aber irgendwie dann auch ein ganz schönes Statement zu sagen, dass man, okay, irgendwann ist auch gut und deswegen hören wir jetzt offiziell auf. Es hat Blumentopf gemacht, jetzt macht's Trailer Park. Die Crews sterben aus.
Die beiden in einer Schublade.
Es war sehr bewusst so gewählt. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Ja, finde ich gut. Vor allen Dingen, ja, einfach gut, dass man einfach auch dieses Wissen, dass es kein Album, kein halbgares Album gibt, was irgendwie in einer Trennungsphase entstanden ist oder so, sondern einfach Schluss.
Ja.
Nochmal zwei fette Konzerte spielen oder so und dann.
Nochmal mitnehmen.
Ja.
Die werden alle eine große Party feiern. Am Ende wird jeder, der da gewesen ist,
erzählen. Es wird halt ekelhaft, wahrscheinlich. Ja. Es wird halt geisteskrank ekelhaft.
Ja,
aber
du musst dir halt auch vor Augen führen, die können halt einfach machen. Und es gibt ja auch dann keine,
Konsequenzen,
keine mehr. Konsequenzen mehr daraus, genau.
Er packt uns doch auf den Index.
Ja, chill. Ja, das wird bitter, Alter. Ich weiß nicht so genau. Naja.
Ach, mir soll es egal sein. Ich werde nicht da sein.
Ja, ich überlege immer.
Das ist nicht meine Mucke und nicht meine Konzerte.
Ich überlege immer, ob ich mir das doch mal angucke, aber irgendwie habe ich Angst davor.
Ja. Das sind, die haben doch auch diese ab 18 Konzerte gemacht mit, wo sämtlicher Kram dann auf der Bühne passierte. Und ich glaube, die haben dann auch so Videos davon bei Pornhub hochgeladen und so.
Ja, das ist unangenehm. Tja, haben wir noch was?
Ja, wir haben noch ein paar Sachen.
Was möchtest du noch? Aber ich muss mal, es ist so lang hier alles. Ja, das ist aber alles.
Ja, das ist so viel. Wir haben ja jetzt auch sehr viel Zeit gehabt.
Erklär du mir mal, weil ich habe das nicht mitgekriegt. Es gibt eine Tupac-Doku, die ich mir angucken soll.
Es wurde eine Tupac-Doku angekündigt, die noch nicht draußen ist und die erstmals Zugriff hat auf den kompletten Nachlass von Tupac. Das heißt Notizbücher mit unveröffentlichten Texten. Es gab ja auch in letzter Zeit noch ein paar Versteigerungen, zum Beispiel von Tupacs ersten Gefängnisausweis. So, das war das Gegenstück aus Gegenstück, der Gegenstand aus seinem Nachlass, der für am meisten Kohle über den Tisch gegangen ist. Ich glaube für $37.000 oder so. Oder $137.000, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird diese Doku, die sich um Tupac und um seine Mutter Afeni handelt, auf dem Ami-Pay-TV-Sender FX Networks irgendwann ausgestrahlt werden. Und der Dude, der das gedreht hat, der Regisseur, hört auf den Namen Alan Hughes und hat auch schon das Video von Brandon's Got a Baby von Tupac gedreht. Kannst dich daran noch erinnern?
Krass. Okay, ja. Dann schließt sich da auch ein Kreis.
Genau, also die haben auf jeden Fall schon mal zusammengearbeitet und man kann darauf hoffen, dass sich da halt niemand ans Werk setzt, der sich noch nie in seinem Leben mit Tupac beschäftigt hat, sondern halt jemand, mit dem er schon mal zusammengearbeitet hat und vielleicht auch weiß, wie das dann alles aussehen sollte und von dem man auch ausgehen kann, dass er einen guten Draht zu der Mutter hat.
Ich glaube, Brandon's Got a Baby ist doch, glaube ich, auch der erste größte Tupac-Song, ne? Insofern gibt es da eine herrliche Brücke.
Ja, habe ich mir auch gestern nochmal angeguckt.
Schade, ich bin mal gespannt. Ich gehe dann davon aus, dass Netflix das dann irgendwann zeigt.
Ja, das kann sein. Netflix zeigt bald eine Travis Scott-Doku am 28.
Ach, August. Auf die bin ich auch gespannt.
Ja.
Ja.
Wird, glaube ich, ganz geil.
Wollen wir noch mal ein bisschen in die Hausinsights gehen? Nicht Hausaufgaben, ich wollte eigentlich in die Hausarbeiten gehen, aber die Arbeiten aus dem Hause gehen.
Ja.
Denn das kann man vielleicht schon mal erwähnen und das ist vielleicht auch eine sehr wichtige Sache, an der wir seit gefühlt 500 Jahren gearbeitet haben und jetzt es ist für euch vielleicht eine kleine Lappalie, für uns ist es etwas sehr Großes, aber wir haben einen YouTube-Release-Plan endlich erstellt. Ich glaube, hat Martin den schon öffentlich gemacht auch? Ja, ne?
Ich glaube, der wurde noch nicht gepostet.
Aber dann wird er irgendwann gepostet werden, an dem ihr einfach eine klare Struktur seht, wann ihr bei uns was bekommt. Denn, Freunde der Sonne, ich muss euch sagen, Marvin's Room ist eins der schönsten Formate, die wir bei uns im Haus haben, die alle anderen auch wunderbar sind. Aber das sage ich in diesem Fall, betone ich Marvin einfach nochmal. Und hat viel zu wenig Klicks. Und das müssen wir ändern. Und deshalb gibt es jetzt jeden Montag Marvin's Room. Oder jeden zweiten Montag, aber auf jeden Fall montags. Montags Marvin's Room. Jeden zweiten, genau. Genau wie Zino ab jetzt sonntags dafür sorgt, dass ihr den Wochenendkater mit seinem Wahnsinn ausleben könnt. Oder der Dienstag, der Tag ist, an dem Podcast von Kevin und mir veröffentlicht werden oder von Dan, Bass und mir. Viel Podcast von mir, fällt mir auf. Und eben auch, und das ist ja eine Sache, die wir schon haben, dass freitags dann so die in Anführungsstrichen Blockbuster entstehen sollen, wo meine Sachen passieren, aber auch die von Falk. Und Falk hat Moloch Dilemma getroffen. Falk ist übrigens ab jetzt offiziell Falk Backspin. Ich würde mich freuen, wenn ihr...
Ich wollte gerade fragen, ob der wirklich so...
Ja, netter, kaum kleiner Insight zwischen, erzähl ich ein kleines Gespräch von Falk und mir. Falk meinte zu mir, Nico, aber bitte jetzt nicht hier mich, Falk Backspin, das geht nicht, ich bin immer noch Falk Schacht. Ne? Ich meinte so, ja, Falk Backspin. Also in diesem Fall natürlich ist es weiter Falk Schacht, aber wenn er bei uns ist, ist er Falk Backspin und deshalb möchte ich, dass ihr ihn auch alle mit Falk Backspin begrüßt in den Kommentaren. Schöne Grüße von mir an dieser Stelle. Hat ein sehr gutes Moloch-Dilemma-Interview geführt, wie ich finde, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein neues Format, das wir auf jeden Fall erwähnen sollten, Backspin. Spin a Day.
Finde ich sehr gut, das Format.
Erklärt?
Auch im Grunde ist es so ein 3-4-minütiges Video, in dem Rapper uns von einem möglichst normalen Alltag von sich erzählen. Was sie so den ganzen Tag lang treiben, ob sie... Es geht um Kleinigkeiten, ob sie eine handbetriebene Zahnbürste haben oder eine elektrische. Oder wann sie den ersten Kaffee trinken, wann sie jetzt erstmal das Haus verlassen, ob sie Essen bestellen oder nicht. Und dann kommt es ganz drauf an, wen man da so fragt. Aber dann passt. Also so ein Tag vom Millionär ist zum Beispiel ganz unterhaltsam.
Ja, es gibt auch noch eine Folge mit Contra K und Fat Tony. Besagtes Video von Joey Barger, Dancing Shoes, habe ich besucht. Das gibt es bei uns auch noch zu sehen. Vom Flip Friday oder gibt es einen Gastbeitrag, Mikis Fontanier Interview, was ich persönlich sehr spannend finde, und besagt ist What About Deutsche mit Joey Purp und dem Marvin's Room Interview dazu. Alles vom Splash, glaube ich, ne?
Ja, der Großteil.
Ja, also auch eine schöne Sache. Bleiben uns am Ende noch die Hausaufgaben, oder?
Yes.
Und da...
Hast du dir was überlegt?
Habe ich was überlegt. Und wir sind ja so ein bisschen im Chaos versunken aus der letzten Folge, weil die ja verschwunden ist. Es ist Zeit für einen Neustart. Wir werfen alles hinter uns, lassen alles hinter uns, was bisher gewesen ist. Es ist vollkommen
brennende
egal.
Brennende Brücken.
Die Playlist wird gelöscht. Wir fangen wieder von vorne an. Und zwar aus folgendem Grund. Hausaufgaben können ja Recherchen sein und suchen und so. Und dann gibt es aber vielleicht auch Punkte daran, die dann vielleicht für die ganze Klasse gar nicht so spannend sind. Wir sind hier aber ja quasi mit Hausaufgaben für eine ganze Klasse beauftragt. Und deshalb werden wir das umdrehen, ab sofort. Ab sofort sucht Kevin einen Hit, einen Meilenstein.
Ein Hit ist Auslegungssache, ne?
Ja, einen Meilenstein. Wir nennen es einen Meilenstein. Einen Meilenstein der meiner Generation aus, also einen Song, der wirklich Einfluss hatte oder zumindest Erfolg oder dass Leute ihn wahrgenommen haben, aus den früheren Jahren, formulieren wir es mal so. Ich nehme den mit nach Hause und erkläre euch in der nächsten Woche, warum dieser Song seine Relevanz hatte und sie bis heute auch noch haben sollte und damit auch wert ist, in dieser Playlist stattzufinden. Mhm. Und ich suche mir einen Song der Neuzeit aus, der einen ähnlichen Stellenwert für die neue Generation oder die neueren Jahre hat. Und das ist dann vielleicht ein bisschen um die 2005er-Grenze im Wechsel. Das wird fließend sein. Sodass,
das ist genau meine Zeit.
Genau, können wir mal gucken. Diese Grenzen müssen wir vielleicht irgendwann noch aufstellen. Die Post- und Prä-Kevin-Wexbin-Zeit.
Da war ich damit beschäftigt, mein Zimmer zu tapezieren, ja, Postern.
Sehr gut, siehst du. Da müssen wir mal gucken, was auf deinen Postern gelandet ist. Vielleicht kann ich ein paar Sachen...
Boah, wenn du wüsstest, was ich da so alles hängen hätte.
Ja,
aber ich kann ja mal... nenn mal drei Namen und ich sag die Trefferquote, ja, nein.
Sie sagen mir ein Ja.
Nee, du kannst ja mal tippen, raten, welche ich per Poster in meiner Zimmerwand hatte.
Ja, deswegen brauche ich ein Ja ungefähr.
Ach so, ich bin 91 geboren und reden wir mal von 2005.
Sido?
Ja.
Boah, 2005 ist bei mir, ja, dann, also das wäre mir zu einfach, kann ich auch Bushido sagen, der wird auch sein.
Ich hatte auf jeden Fall ein Stickerpack von 2000 Stickern, Staatsfeind Nummer 1 Bushido-Stickern, weil ich
mir die habe zuschicken lassen. Warst du im Street-Promo-Team?
Ich war im Street-Bushido-Team und habe die örtliche Bushaltestelle, wie es mir beauftragt wurde.
Die eine Bushaltestelle beballert, 2000 Aufkleber.
Ja, die Laternen und so weiter. Also in meinem Dorf gab es 3 Bushaltestellen, da war man schnell fertig.
Ja, stark. Wie viele sind übergeblieben? Hast du noch welche?
Boah, ich weiß nicht, ich glaube nicht.
Das wäre sehr geil.
Vielleicht müsste ich so eine alte Schrankwand auslegen.
Ja. okay. Sido.
Aber du kanntest das Bushido Street Team also.
Ja, selbstverständlich. Natürlich, das sind ja damals die...
Da musste man sich fast bewerben, musste hinschreiben und so, wo man wohnt und warum es Sinn macht, dass man da jetzt Sticker bekommt.
Ich habe mich ja mit den Leuten darüber unterhalten, die das gemacht haben. So, all diese Strategien. Ich habe ja auch selber so Beratungen, mal Künstler beraten in der Zeit und auch mit denen solche Dinge durchgegangen und so. Ich kann ja auch die Preise dafür nennen. aber naja, das ist ein anderes Thema. 2005. Dann würden aber schon auch noch die Beginner da hängen?
Nee.
Nee?
Nee.
Okay. Zweiter, national oder international?
Aber ich habe Fäule und so zu der Zeit auch gut gefeiert. Auch international sehr viel.
50 Cent?
Ja, ja doch.
Und Eminem?
Zu der Zeit schon fast nicht mehr, glaube ich.
Okay. Was, sag mir nochmal zwei.
Tupac in Lebensgröße.
Ja, stark.
Und auch dieses Poster natürlich, wo alle amerikanischen Rap-Legenden drauf sind.
Ah, sehr gut.
Kennst du dieses, ja, das, was jeder hat?
Ja, sehr gut, finde ich gut.
Ja, und auch so ein Tupac-Graffiti, so ein Mural sozusagen, zu gedenken von ihm, wo auch so steht, live by the gun, die by the gun.
Ja, finde ich sehr gut.
Das war mein Motto.
Ja, apropos, also die Aufgabe ist, du musst mir einen Song aus. Kriege ich jetzt einen Tupac-Song mit auf den Weg? Oder?
Nein.
Was krieg ich denn?
Durch den Ring von Tone.
Boah, Alter, dann erklär mir kurz, warum.
Du hast mir vor dieser Aufnahme das neue Konzept von den Hausaufgaben erklärt und dann dachte ich so, scheiße geworden.
Und dann nimmst du genau guck mal, ja, wir nehmen ihn, aber es ist jetzt genau, es geht ja um einen Song. Es geht ja jetzt eher darum, dass die Leute, die das hier hören, irgendwie einen leichten Bezug zu diesem Song schon in ihrem Leben hatten. Und, Dicker.
Ey, du willst, dass ich einen Meilenstein aus deiner Zeit nehme. Also, aber ich will ja auch über was Interessantes reden. Wir brauchen ja jetzt nicht über Gustav Ganz von den Beginnern reden, oder?
Also glaubst du nicht? Guck mal, wir machen live jetzt.
Also ich möchte auch gar nicht über Gustav Ganz reden.
Ja, aber wir machen jetzt live, arbeiten live mit euch hier auf dem Podcast, wie wir das Ganze machen. Ich finde es schon wichtig, dass, guck mal, ich quasi, das ist wie ein bisschen wie so, kennst du diese Sendung entweder bei RTL und ProSieben in schlecht oder bei Phoenix in gut mit Zeitzeugen. Gespräche mit Zeitzeugen.
Ja.
Das ist doch so ein bisschen das, worum es eigentlich geht. Mit dem, was groß passiert ist in der Zeit mit dem Song. Und ich erkläre dir das aus der alten Zeit und du erklärst mir das aus der neuen Zeit.
Ja, aber ich frage mich dann ehrlich gesagt, bei welchem Hit aus der alten Zeit ich eine Erklärung brauche.
Ja, aber es geht ja nicht darum, ob du die Erklärung brauchst, sondern die Leute vielleicht auch die Erklärung brauchen.
Aber ich finde, da funktioniert Tone ganz gut. Weil den hat, glaube ich, keiner mehr auf dem Schirm.
Ja, dann müssen wir ganz kurz mal kurz. Welchen Song wolltest du von Tone nochmal haben?
Durch den Regen.
Gibt es nicht in Streamingdiensten.
Ah, da geht's schon los, Leute.
Ja. Dann denk du eine kurze Sekunde nach, ich gebe dir meinen Song.
Mhm.
Money Boy, dreh den Swag auf.
Ja.
Und ich möchte von dir die Hausaufgabe haben. Darum geht es. Erklär mir, warum ist dieser Song so wichtig?
Ja, können wir machen. Gut, dann.
Ich erwarte ein Referat.
Ja, könnte ich jetzt schon halten, aber mache ich dann erst in 2 Wochen, wenn ich ausgeruht aus dem Urlaub bin.
Genau.
Aber mir fällt kein Song ein, von dem ich es überhaupt interessant finde.
Das ist jetzt aber blasphemisch einer ganzen Generation von Songs gegenüber.
Ja, gut, dann. Sprich mit mir über die Abrechnung von Echo Fresh.
Okay, alles klar. Nehme ich. Ich merke, ich muss dich von dem Format noch überzeugen.
Ja, ich bin noch nicht so ganz überzeugt von der Neuauflage.
Ich hoffe, ich finde es immer noch besser als die vorherige Version. Aber davon überzeuge ich ihn noch. Überzeugt ihn bitte auch. Schreibt es ihm gerne in persönlichen Nachrichten, warum diese Idee viel besser ist.
Oder schreibt Nico, warum das Quatsch ist.
Ja, genau. Oder schreibt mir, warum das Quatsch ist. Und das wird keiner machen. Und wenn, dann lösche ich die Nachrichten. Danke, Kevin.
So einer bist du.
Ja. Backspin Stammtisch. Neue Folge. Viel Spaß im Urlaub, Kevin. Und hoffentlich dann besser gelaunt wieder hier. Macht's gut. Bis dann. Ciao.